Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und mal gucken, ob meine Präsentation jetzt auch gleich kommt. Ah, da ist sie, wunderbar. Ich möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Vater, hab Dank dafür, dass du heute Morgen hier unter uns bist. Hab Dank für jeden Einzelnen, der hier ist. Danke, dass du aber auch all die begleitest, die es heute Morgen hier nicht hergeschafft haben. Herr, wir bitten dich, segne du das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Wer von euch besitzt ein Smartphone? Mal melden. So ein Gerät, ein Smartphone. Wer besitzt sowas? So wenig? Das glaube ich nicht, das kontrolliere ich nachher, liebe Leute. Ganz ehrlich. Okay. Zweite Frage, wer von euch besitzt denn vielleicht zu Hause oder sag mal, hat im Haushalt noch einen Computer dazu? Mal melden. Ja, ja, das sind doch die allermeisten hier. Geniale Idee, wie wäre es, wenn wir die Speicherkapazität dieses Geräts und auch des Computers, der zu Hause steht, plus die Speicherkapazität und die technische Kapazität dieser Geräte miteinander verbinden? Ich hoffe, niemand spielt jetzt während der Predigt auf seinem Smartphone. Auch das werde ich kontrollieren. Dirk sitzt hier auch irgendwo. Wir achten da genau drauf. Das heißt, im Idealfall sind eure Handys und auch eure Computer zu Hause jetzt nicht aktiv. Die Rechenkapazität, die Speicherkapazität wird nicht gebraucht. Wenn ich so an einem Tag, an dem ich vielleicht viel gearbeitet habe, auf mein Gerät schaue, viele Stunden Bildschirmzeit, wenn es ganz schlecht läuft, steht da sowas wie 5, 6, 7 Stunden Bildschirmzeit. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das sind aber ja immer noch 18, 19 Stunden, vielleicht 17, wo ich das nicht genutzt habe. Wenn wir jetzt alle unsere Geräte koppeln und den Menschen, die jetzt in diesem Augenblick die Speicher- und Rechenkapazität benötigen, unsere zur Verfügung stellen, weil wir sitzen hier brav im Gottesdienst und brauchen unsere Geräte gerade nicht, was wäre das für ein genialer Supercomputer? Und was wäre das für ein extrem schnelles Internet? Und wir könnten alle großen Serverfarmen, diese großen Gebäude, durch die das Internet überhaupt erst läuft, abschalten, weil jeder hätte so ein Mini-Kraftwerk in der Hosentasche und alle würden zusammen immer das schnellste und beste Gerät haben. Wir bräuchten, weit seltener müssten wir uns ein neues Smartphone kaufen und wir würden das an Ressourcen nutzen, was schon da ist. Das wäre genial, oder? Das ist tatsächlich die Idee einer Fernsehserie, die ich sehr gerne geguckt habe. Das ist so eine Comedy-Serie, also da geht es um Humor und die heißt Silicon Valley. Und genau diese Idee, die ich euch eben beschrieben habe, die kann in dieser Serie ein genialer Programmierer umsetzen. Der hat so einen Quellcode geschrieben und der weiß jetzt, wie kann ich ein neues Internet sozusagen erstellen, indem ich die Geräte, die freien Speicherkapazitäten verbinde und wir einen genialen Supercomputer jeder in seiner Tasche hat. Ich finde solche Gründerserien spannend oder auch Filme. Wie ist so etwas entstanden? Wie ist der Weg von der Idee über die ganzen Widerstände hin zu einer großen Firma, die ein Produkt verkauft oder eine Dienstleistung anbietet, die alle brauchen. In dieser Serie geht es natürlich drüber und drunter. Im Silicon Valley gibt es viele Milliardäre, die würden gerne die nächste tolle Idee mit ihrem Kapital unterstützen, aber die sind auch nicht ganz einfach. Die erwarten einiges und die wollen Resultate sehen, dass da jetzt was kommt. Ich finde diese Gründergeschichten spannend. Wer hat Coca-Cola erfunden? Ja, das war so ein Apotheker in Amerika. Aber wie hat er es eigentlich geschafft, dass jetzt alle Welt dieses Zuckerwasser säuft? Das erste Radio, Fernseher, das erste Auto. Wie ist dort die Idee gekommen? Wie wurde daraus eine Firma? Und diese Firma verkauft ihre Produkte heute auf der ganzen Welt und hat das Leben der Menschen angenehmer, vielleicht auch besser gemacht. Da gibt es Widerstände, da gibt es Rückschläge, da gibt es vor allen Dingen auch immer die inneren Kämpfe des Ideengebers, der Firmenleitung und hoffentlich den großen Durchbruch am Ende. In den nächsten Wochen wollen wir als Predigerteam hier auf die Gründung einer ganz besonderen Firma schauen. Ihr könnt es euch schon denken, die Firma heißt Christliche Gemeinde oder Kirche. Hier steht keine geniale Idee am Anfang, sondern die Tat einer Person. Es ist Jesus Christus, der für die Schuld der Menschen gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Im Neuen Testament gibt es da Briefe von Paulus, Petrus und noch anderen. Es gibt die Apostelgeschichte und diese Textdokumente, die werfen einen Blick auf die erste Zeit der Christen, der Kirche. Interessant ist an der ganzen Geschichte, so richtig viele Christen gab es erst nach Jesu Himmelfahrt. Er selbst sammelte eine relativ überschaubare Anzahl an Menschen um sich. An Pfingsten war der Startschuss der Kirche. An Pfingsten ging es richtig los und im ganzen Römischen Reich, also dem ganzen heutigen Mittelmeerraum und noch weit darüber hinaus, entstanden christliche Kirchen, Gemeinden. Es kamen Menschen zum lebendigen Glauben. Was für eine beispiellose und wunderbare Erfolgsgeschichte war das. Es gab Verfolgung und Drangsal, vor allen Dingen durch die Römer, die sich bald durch diesen neuen Glauben in ihrer Autorität und in ihrer Macht in Frage gestellt sahen. Diese Bewegung, die Kirche, wurde getragen meistens von den Ärmsten und den Ausgestoßenen der Gesellschaft, von Sklaven, von Kranken, von Entrechteten. Der Glaube an Jesus wurde hineingebracht in eine völlig neue Kultur und eine ganz andere Denkweise. Die Römer und Griechen, natürlich von der griechischen Philosophie beeinflusst, hatten ganz andere Vorstellungen über den Sinn des Lebens und wie die Dinge so sind. Und auch besonders, und das lesen wir im Neuen Testament, die frühe Kirche wurde zusammengehalten, obwohl es auch innerhalb der Kirche Konflikte gab, vor allem mit Leuten, die auftauchten, die Kirchen und Gemeinden nutzten als Sprungbrett für ihre eigene Lehre, ihre eigene Philosophie und den Glauben an Jesus in Frage stellten. Hinter dieser Erfolgsgeschichte steckt nicht wie bei Silicon Valley ein großer Geldgeber oder eine militärische oder politische Macht, sondern Gott selbst. Gott arbeitete mit Menschen, mit Juden, mit Griechen, mit Römern, mit Nordafrikanern, mit Syrern, mit Türken, sogar mit den etwas merkwürdigen Germanen. Bei Gott begann es. Aber die Menschen haben auch einen freien Willen, eine Art und Weise, wie sie sich zu Gott und seiner Botschaft verhalten können. Und das sehen wir schon in der Bibel, im Neuen Testament, in den Briefen, in der Apostelgeschichte, wie unterschiedlich die ersten Christen sich auch zu der guten Botschaft von Jesus verhalten haben, zum Evangelium verhalten haben. Da gab es zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem, die bestand hauptsächlich aus ehemaligen Juden oder Menschen, die immer noch Juden waren, aber jetzt an Jesus glaubten. Diese Gemeinde wurde bald schwer verfolgt und spätestens 70, 71 nach Christus, als es zum großen jüdisch-römischen Krieg kam mit Tausenden, Hunderttausenden von Toten, flohen die Christen aus der Stadt. Es gab die Gemeinde in Korinth, das ist eine große Handelsstadt im Griechenland gewesen, die würden wir heutzutage als Multikulti beschreiben. Es gab so viele Sprachen, so viele Kulturen, so viele unterschiedliche Menschen und ein großes Gefälle zwischen sehr arm und sehr reich. Und dann gab es die Gemeinde in Rom, die, wie wir dem Römerbrief entnehmen können und auch wie die biblische Forschung zeigt, tatsächlich Frauen, die damals relativ wenig zu sagen hatten in der Gesellschaft, und Sklaven eine ganz wesentliche Rolle spielten und die nicht über eine große Versammlung organisiert war, sondern über viele kleine Hausgemeinden. Nur drei Beispiele aus der frühen Kirche. Die Apostelgeschichte und die Briefe des Neuen Testaments geben uns Einblick in die Welt der ersten Christen. Und Annika hat es eben in ihrer Einleitung schon gesagt, unsere Frage soll sein, was können wir daraus lernen, was können wir daraus mitnehmen, hier für uns in Ratzeburg. Was können wir übernehmen? Wo müssen wir uns selber korrigieren lassen? Und ganz besonders, zentrale Frage, wie kommen wir zu dieser Energie und Begeisterung, die die ersten Christen hatten? Unsere Reihe beschäftigt sich mit dem ersten Thessalonicher Brief und ich habe heute die Freude, mit einer sehr motivierenden, einer hochmotivierenden, mit dem hochmotivierenden ersten Kapitel zu starten, denn Paulus zeigt hier auf, worüber sich die Thessalonicher freuen dürfen. Er lobt sie. Er sagt, was alles gut läuft, was genial ist bei den Christen aus Thessaloniki und hebt das in diesem ersten Kapitel hervor. Ich lese uns den Predigttext aus 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 10 nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Damit seid ihr in unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonia und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht errettet. Was für ein Text, was für ein Lob, und wie würde ich mich freuen, wenn ich am Ende meiner Zeit als Pastor auch mal so ein Lob bekommen würde oder wenn wir hier in Ratzeburg dieses Lob bekommen würden. Was für ein Glaube, vorbildlich. Alle Leute wissen Bescheid, wenn wir sagen, in Gesamt-Nordwest-Mecklenburg, in Lübeck, sogar in Ostholstein, vielleicht sogar in Neumünster und Pinneberg, spricht man über den Glauben der Ratzeburger und spricht über die Standhaftigkeit, die es hier gibt und welche Wirkung das Ganze hat. Das kann man sich doch nur wünschen. Ich möchte aus der Predigt heute, in diesem Text, der extrem dicht ist, wo wir ganz viele Anknüpfungspunkte haben und hätten, drei herausgreifen und euch vorstellen. Erstens, Jesus kommt bald, wie wir hoffnungsvoll werden. Zweitens, Gott wirkt in Wort und Geist. Drittens, standhaft durch Krisen, wie wir dranbleiben. Jesus kommt bald, wie wir hoffnungsvoll werden. Tja, wann kommt er denn nun? Weiß das jemand? Und kommt er überhaupt? Samuel Beckett ist ein irischer Schriftsteller gewesen und der hat das berühmte Theaterstück Warten auf Godot geschrieben und in dem Wort Godot steckt ja schon irgendwie Gott drin. Da warten die beiden Landstreicher Estragon und Wladimir auf Godot. Den kennen sie nur so entfernt, nicht so richtig. Aber der hat angekündigt, er will und wird kommen. Der schickt auch den beiden immer mal wieder einen Boten vorbei und sagt, ja, passt auf, bald bin ich da, aber er kommt nicht. Und bei diesem Theaterstück passiert eigentlich gar nichts. Wladimir und Estragon stehen auf der Bühne und schlagen die Zeit tot. Spielen was, kriegen sich in die Haare, vertragen sich wieder, kriegen sich wieder in die Haare. Das Warten scheint irgendwie sinnlos. Und die beiden verharren in einem unbefriedigenden Zustand des Wartens und so geht das Theaterstück auch aus. Fühlen wir uns als Christen, als Gemeinde nicht manchmal auch so? Gerade in diesen Zeiten? Ein Freund von mir fasste mal seine Erwartungen auf das Kommen von Jesus so zusammen. Der Erfahrung nach wird es immer unwahrscheinlicher, dass Jesus wiederkommt. Der Statistik nach aber wird es immer wahrscheinlicher, dass er wiederkommt. Einfach weil die Zeit weiter fortschreitet. Egal, was ihr und ich von diesem Satz halten, ich habe manchmal den Eindruck, das drückt schon so ein bisschen unsere Stimmung hier aus. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann hat man manchmal den Eindruck, dass die Christen und Paulus, gerade in Paulus erwartete, dass Jesus schon sehr bald wiederkommt, aber es verhält sich auch ganz anders. Petrus schreibt im 2. Petrusbrief beispielsweise Folgendes. Vor allem müsst ihr wissen, liebe Gemeinde, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben. Das heißt, es ist eine sehr lange Zeit vergangen. Aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit Erschaffung der Welt war. Petrus greift das hier vor, sagt, da ist eine lange Zeitdauer, die wir vielleicht warten müssen. Und dann kommen Spötter und Leute, die das nicht ernst nehmen. Als Christen warten wir in zweifacher Art und Weise auf Jesus. Erstens warten wir darauf, dass er in unser persönliches Leben hineinlebt, dass er hineinspricht, hineinwirkt. Und zweitens erwarten wir, dass er tatsächlich wiederkommt. Am Ende aller Zeiten als König und Herrscher für jeden Menschen sichtbar, auch für die, die gar nicht an ihn glauben. Ich würde behaupten, der erste Punkt ist hier bei uns gerade in der Gemeinschaftsbewegung und auch in den Freikirchen stark ausgeprägt. Wir leben einen Glauben und wir wollen einen Glauben leben, in dem Jesus drinsteckt. Wir fragen, wie kann ich Jesus in meinem Alltag erleben? What would Jesus do? Diese Armbänder auf EC-Freizeiten, früher großflächig verteilt, geben davon Ausdruck. Aber der zweite Punkt, das beten wir ja im Glaubensbekenntnis, dass Jesus wiederkommt. Aber tun wir uns nicht häufig damit schwer? Denn ganz ehrlich, es widerspricht doch aller Erfahrung und übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich glaube, und das können wir auch so sehen, wenn wir den Brief an die Thessalonicher untersuchen, das Erwarten, dass Jesus in mein Leben kommt, dass er zu mir spricht, wirkt und dass ich erwarte, dass er tatsächlich als Herrscher der Erde wiederkommt, als König des Universums, sind nicht zwei verschiedene Sachen, das gehört zusammen. Denn das ist der Glaube der Thessalonicher, dass Jesus jetzt hier in ihrem Leben, in ihrer Gemeinde wirkt und dass er wiederkommt, tatsächlich als Herrscher über alle. Ich glaube, wir trennen das schnell und sagen, ja, in meinem persönlichen Leben ja, aber das andere weiß ich nicht. Die weltberühmte Weihnachtsgeschichte, ein großer Tag für Vater Martin von Leo Tolstoi, illustriert diesen Zusammenhang eindrücklich. Da ist der alte Martin, ist einsam, wohnt in seiner Hütte, es ist kalt, es schneit draußen im fernen Russland und ihn erwartet ein einsames Weihnachtsfest. Da wird niemand kommen, keine Familie, keine Freunde. Er träumt und da im Traum begegnet ihm Jesus und sagt, ich werde dich besuchen an Heiligabend. Und Vater Martin glaubt das von ganzem Herzen. Da wird Jesus kommen zu ihm. Dann kommt der Heiligabend, wer kommt zu Besuch? Ein halb erfrorener Straßenkehrer, kriegt einen Tee von Vater Martin, eine verarmte Mutter mit ihrem Neugeborenen. Martin hilft diesen Menschen, versorgt sie, spricht mit ihnen, gibt ihnen eine warme Herberge. Und dann, auf seine anfängliche Enttäuschung, dass Jesus ihn gar nicht besucht hat, träumt er noch einmal. Und dann versteht er, es ist Jesus selbst gewesen, der mich hier besucht hat, in diesen Menschen. Seine Aufmerksamkeit wurde geschärft, eben weil er darauf gewartet hat, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Diese Erwartung kommt denen zugute, die wirklich Hilfe brauchen in dieser Nacht. Er versteht, das war Jesus, dem ich begegnet bin. Ja, Jesus kommt tatsächlich wieder. Das ist unser Glaube und unsere Hoffnung. Und vieles, was wir in der Heiligen Schrift über die letzte Zeit lesen, erfüllt sich gerade in diesen Tagen oder hat sich schon erfüllt. Und doch wissen wir kein Datum. Aber der Glaube daran, dass Jesus bald kommt, sollen wir lebendig halten. Der schärft unseren Blick für den Nächsten und auch für unseren eigenen Glauben. Wer fest vor Augen hat, dass Jesus wiederkommt, schafft damit auch in seinem persönlichen Leben den Raum für die Begegnung mit ihm. Zweiter Punkt. Gott wirkt durch Wort und Geist. Das wäre jetzt schon eine ganze Predigtreihe eigentlich, die man darüber halten könnte. Und den ersten Punkt will ich nicht abschwächen, aber ein bisschen kürzer halten. Das Wort. Das war ja eigentlich immer so der Markenzeichen der Gemeinschaftsbewegung, die Befähigung zur persönlichen Bibellese, dass wir in sein Wort reinschauen. Bibellesen einen extrem hohen Stellenwert hat. Ich will es bei einfachen Fragen an mich und an euch belassen. Ist das noch so? Spielt das Wort noch eine Rolle bei uns? Wird es noch gelesen, noch studiert? Liegt unser Fokus noch darauf? Lesen und ringen wir um das richtige Verständnis oder nicht? Im Brief an die Thessalonicher beschreibt Paulus es als Zusammenhang. Gott redet durch sein Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne das Wort kein Wirken des Geistes. Noch größer bei diesem Abschnitt, bei diesem zweiten Punkt, ist aber die Frage nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes, wie er beispielsweise im Predigtext in Vers 5 beschrieben wird. Erlebe ich das? Erleben wir das als Gemeinde? Erlebst du das in deinem persönlichen Leben? Bei allem Einsatz, den wir hier haben, alle Nächstenliebe, alles Dienen und Glauben, sehnen sich doch viele nach diesem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes. Wie kann das geschehen? Wir sehen in diesen Tagen, wie weltweit viele Christen versuchen, das Wirken des Heiligen Geistes zu forcieren, zu erzwingen, durch angeblich machtvolle Worte, durch lange Gesänge, durch Rituale, bestimmte Formeln. Der Geist Gottes lässt sich nicht zwingen. Jesus sagt, er weht, wo er will. Aber er lässt sich einladen. Und er will eingeladen werden von uns. Ich kann in mir und wir können in uns als Gemeinde Räume schaffen für das Wirken des Geistes. Die Thessalonicher werden ja hier von Paulus gelobt, weil sie die frohe Botschaft angenommen haben und sich bedingungslos darauf verlassen, auch in Widerständen. Leben in der absoluten Angewiesenheit auf Gott. Dort erleben wir das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Ungefähr, ja, jetzt sind das schon fast 80, 90 Jahre zurück, da herrschten die Nazis in Deutschland und der überwältigende Großteil der Christen passte sich ihnen an. Es gab die deutschen Christen, die von einem blonden Jesus träumten und davon, dass die Arier die Herrenrasse sind. Die Minderheit der Christen sammelte sich in der bekennenden Kirche. Unter der Leitung des berühmten Dietrich Bonhoeffers organisierte die bekennende Kirche illegale Pastorenseminare, unter anderem eins, persönlich geleitet von Bonhoeffer im ländlichen Pommern. Was wird uns von dort berichtet? Wenn wir die Bücher und Erfahrungsberichte aus dieser Zeit des Predigerseminars, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, lesen, dann lesen wir Folgendes. Geschwisterliche Einheit der Christen, großes Gottvertrauen, eine lebendige Gemeinschaft, geistlicher Aufbruch und wunderbare Versorgung der stets von Geldnöten geplagten Christen. Eben das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes. Keiner der dortigen Theologiestudenten hatte einen doppelten Boden. Keiner hatte eine Rückzugsmöglichkeit. Keiner hatte eine Exit-Strategie. Sie verließen sich auf Gott, weil sie mussten. Und darin erlebten sie das Wirken des Heiligen Geistes. Meine These lautet, wir leben heute unser Christsein die ganze Zeit mit doppeltem Boden. Wir halten das Geld zurück, unsere Zeit, unsere Kräfte und unser Vertrauen auf Gott. Gott wirkt kraftvoll dort, wo wir uns ihm ganz ausliefern, alleine auf ihn setzen. Und man muss fairerweise sagen, das ist unter Extrembedingungen leichter. Die Christen unter der Nazi-Herrschaft hatten keinen Rückzugsraum. Für keinen der Pastoren gab es die Möglichkeit, sich in eine bürgerliche Existenz zu verabschieden, die Geranien zu gießen und die Rabatte zu schneiden. Das war nicht möglich. Man war aufgrund der politischen Lage und des Überlaufens der Großteils der evangelischen Kirche ganz auf Gott geworfen. Wie üben wir das ein in einer Gesellschaft, die satt, sogar übersättigt ist, in jedem Bereich abgesichert, medizinisch fortschrittlich, politisch stabil und demokratisch? Das ist tatsächlich schwer und die geistliche Faulheit ist häufig auch mein steter Wegbegleiter. Ich möchte drei Impulse geben für euch, für mich, für uns, wie wir neu Gottvertrauen lernen können und den Raum schaffen können für Gottes Geist. Erstens, Dankbarkeit. Dankbarkeit ganz konkret einüben, denn die Dankbarkeit zeigt meine Abhängigkeit von Gott. Ich kann aus mir nichts tun. Und wo ich verstehe, dass ich angewiesen bin auf Gott, ja, da bin ich dankbar und andersrum. Dankbarkeit lässt sich tatsächlich einüben. Für mein täglich Brot, für mein Dach über dem Kopf, meine Arbeit, meine Freunde, meine Familie, für all das Leichte und Gute und Schöne und für das Schwere und Harte genauso. Oder wie es in Kapitel 5 des 1. Thessalonicher Briefes heißt, dankt Gott in jeder Lage. Zweiter Tipp, Räume schaffen. Gemeinsam wollen wir uns ja als Gemeinde auf den Weg machen. Annika hat eben auf die Grafiken und die Bilder hingewiesen, die wir hier in der ersten Zukunftswerkstatt erstellt haben. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen und neue Räume erkunden und herausfinden, wie und wo kann der Geist hier unter uns wirken. Wie können wir den Raum dafür herstellen? Vielleicht ein gemeinsames Gebet aller Beteiligten vor dem Gottesdienst? Persönliche Segnung am Ende? Die Neubelebung von Hauskreisen und Zweierschaften? Zeiten persönlicher Stille, auch im Gottesdienst? Ich bin mir sicher, wenn wir uns da zusammentun, werden uns viele gute Dinge einfallen. Lasst uns dafür beten und darum ringen, dass der Geist hier in Ratzeburg kraftvoll wirkt. Dritter Tipp, rausgehen. Von Anfang an sind die Christen rausgegangen. Die gute Nachricht, das Evangelium wurde verkündigt und man hat den Menschen ganz konkret geholfen. Den Armen, den Schwachen, Kranken und Einsamen. Jesus hat es so vorgelebt, verkündigen und helfen. Die ersten Christen haben es getan, verkündigen und helfen. Wir haben in der Kirchenlandschaft in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine merkwürdige Zweiteilung gehabt. Da gibt es Kirchengemeinden, die den großen Fokus auf das Soziale legen und das Wort vergessen. Und wir haben genauso Kirchengemeinden, vor allen Dingen im Gemeinschaftsbereich, auch in den Freikirchen, die sich sehr um das Wort sorgen, was gut ist, aber häufig die helfende Hand außerhalb der Gemeinde vergessen haben. Auch dort lasst uns von den ersten Christen und vom Beispiel Jesu selbst lernen. Der dritte und letzte Teil zum ersten Kapitel aus dem Thessalonicher Brief. Standhaft in Bedrängnis, wie wir dranbleiben. Die frohe Botschaft, die die Thessalonicher im Wort und im Wirken des Geistes erleben, macht sie standhaft gegen Widerstände. Auch in persönlicher Not glauben sie trotzig weiter. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir und uns. Gerade fast 2000 Jahre des Wartens auf den Herrn haben den einen oder anderen müde gemacht und die Standhaftigkeit lässt nach. Im Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt der Apostel Paulus: Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Dieses Versprechen hilft hindurch, auch in den allerschwersten Zeiten. Dein Glaube ist nicht vergeblich. Schnell schauen wir auf die Misserfolge. Das kenne ich von mir selbst. Ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen realistisch, pessimistisch würde ich meine Grundstimmung beschreiben, mein Naturell. Ich schaue darauf, dass sich Freunde und Nachbarn vielleicht nicht einladen lassen, dass Gemeindemitglieder nicht mehr kommen und nicht mehr kommen wollen, oder ich schaue auch auf die Krankheit, die bei mir oder bei anderen nicht geht. Vielleicht bekommen wir das nicht immer mit, sehen nicht, was Gott sieht, der das Herz eines jeden kennt. Aber es ist uns hier verheißen, in Gottes Wort, alles treu sein, alles glauben, alles dienen, alles arbeiten, die Gemeinde besuchen, alles helfen und beten, ist nicht vergeblich. Und das kann auch deine Losung sein. Ich sehe das bei meiner eigenen Mutter, die sehr umtriebig war, ihr ganzes Christenleben lang in der Straße, im Beruf Menschen eingeladen hat zur Gemeinde, zum Frauenfrühstück, sie ins Gespräch verwickelt hat, Lebensfragen gestellt hat, wo sie wichtig waren. Und jahrzehntelang hat meine Mutter hauptsächlich Ablehnung erlebt. Kaum ein wahrnehmbares Ergebnis. Das ganze Einladen, das ganze sich Bemühen um Menschen, vergebens. Nun, sie knapp über 70 Jahre alt und erlebt Großes. Nur wenige Menschen kamen damals und jetzt merkt sie, wie jahrzehntealte Kontakte auf einmal wieder aufblühen. Wie Menschen Fragen stellen am Ende ihres Lebens oder im letzten Drittel ihres Lebens, wo vielleicht schon viel Zerbruch ist, wo vieles kaputt gegangen ist, und erinnern sich auf das, was sie vielleicht früher einmal gehört haben. Erinnern sich, da ist doch eine Frau, die hat mir immer von diesem Jesus erzählt. Da werden Kontakte hergestellt, und dort finden Menschen auch heute zu Jesus. Dein Glaube ist nicht vergeblich. Darum lasst uns standhaft bleiben und dranbleiben. Amen.